Hallo und willkommen zur 11. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, powered by BayWa. Heute zu Gast niemand anders als der Geschäftsführer des FC Bayern Basketball, Marco Pešić. Warum sein Weg in Deutschland als Nonnenschüler begann, welcher ehemalige FCB-Coach die dreckigsten Tricks kennt, wer bei der Euro 2005 dem deutschen Botschafter in Serbien Gatorade über den Kopf goss und was das Team beim Top 4 sowie der ersten Runde der Euroleague Playoffs erwartet, all das und noch viel, viel, viel mehr klärt die heutige Folge. Viel Spaß.
Und hier ist es mal Basketball.
Podcasts machen voll Bock, ey.
Hallo, willkommen zu Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball. Und ich freue mich, heute zu Gast der Geschäftsführer vom FC Bayern Basketball, Marco Pešić. Hallo Marco.
Hi André, hi.
Wir sind ja in einer relativ wichtigen Phase der Saison. Das Top 4 am Wochenende, Euroleague Playoffs. Kannst du momentan gut schlafen?
Ich kann gut schlafen. Ich schlafe mit einem guten Gefühl ein. Schlafen in dieser Phase der Saison ist immer schwierig. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich jedes Mal, wenn die Mannschaft zum Covid-Test muss, und das ist 3 bis 4 Mal die Woche bei uns, kann ich sehr unruhig schlafen. Ich will nicht sagen Angst, aber sehr großen Respekt, dass da irgendwas passiert und dass da einer erwischt hat. Ich muss sagen, unsere Mannschaft und Trainer und alle, die dazugehören, auch Mitarbeiter, unglaublich diszipliniert. Wir haben nichts gehabt dieses Jahr. Aber je näher die Saison am Ende zugeht, desto desto beunruhigter ist man, weil man kann jetzt nicht viel nachholen, man kann nicht viel schieben, vor allem was es den Pokal und die Euroleague Playoffs angeht. Aber Gott sei Dank haben wir es im Griff. Aber ich schlafe gut ein.
Das war
lange,
schon mal
lange schlafe ich nicht.
Bevor wir heute zu dem ganzen aktuellen Geschehen kommen, das können wir am Ende besprechen, wollte ich heute mal die Gelegenheit nutzen, wo du hier bist, dass wir mal ein bisschen in die Geschichte von Marco Pešić schauen. Wir können sicherlich nicht alles abarbeiten, dafür ist deine Karriere und dein Werdegang einfach zu krass, zu viel. Aber ich möchte mal da anfangen heute, wo es für dich auch angefangen hat, nämlich 1987. Erzähl doch mal, Familie Pešić lebt in Sarajevo, dein Vater ist Basketballtrainer. Ich schätze mal, du spielst auch schon Basketball. Und irgendwann kommt dein Vater nach Hause und sagt, ich habe einen neuen Job, aber ist halt nicht in Sarajevo, ist halt in Deutschland.
Ja, meine Mutter war auch eine ehemalige Basketballspielerin und sie hat mehr oder weniger aufgehört, als sie mich bekommen hat 1976 und war nachdem eine sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Es gab eine Firma in ehemaligen Jugoslawien, die heißt Energo Invest, ähnlich wie Siemens hier in Deutschland, und war sehr weit oben, fast Vorstandsebene, ziemlich jung sogar, ich glaube mit 34 oder wann das war. Und dann auf einmal kommt mein Vater und sagt, wir ziehen jetzt um. Und meine Mutter, genauso wie ich, mit meinen ganzen Freunden und Schule und so weiter, haben von heute auf morgen sozusagen alles aufgegeben und sind mit meinem Vater nach Deutschland gezogen. Und wenn du damals in Jugoslawien gelebt hast, war Deutschland Berlin, Hamburg, München, vielleicht Köln, aber nicht Hagen.
Ja.
Und ich kann mich ganz genau erinnern, ich bin ziemlich sicher, es war 15. September 1987, es war ein Sonntag, sind wir in Düsseldorf gelandet, sind abgeholt worden und ich weiß es heute noch, in der Nähe vom Hagener Bahnhof gab es ein Hotel, es hieß Deutsches Haus, und da waren wir untergebracht. Und am nächsten Tag, Montagmorgens, musste ich direkt zur Schule.
Ach echt?
Ich bin gleich am nächsten Tag zur Schule. Die großartige Hildegardis-Schule. Das Interessante an der Hildegardis-Schule in Hagen war, dass mein Jahrgang, das war 5. Klasse, war der erste Jungjahrgang auf der Schule. Es war eine reine Mädchenschule, ein Nonnenkloster sozusagen. Das heißt, Nonnen haben Unterricht gemacht, zum großen Teil. Nicht alle Fächer waren von Nonnen geleitet, aber der Großteil. Jeden Donnerstag morgens gab es einen Gottesdienst und man kann sich vorstellen, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können, ein bisschen Englisch, war das war es ein Kulturschock für mich. Vor jeden Tag morgens, bevor Unterricht anfing, ist man aufgestanden, hat Vater unser
gebetet.
Sozusagen gebetet, und das war das Erste, was ich auf Deutsch gelernt habe, das Vater unser. Das war, also im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückdenke, war das alles mehr als eine wertvolle Erfahrung, aber für einen 10, ich war damals 10,5, ich bin im Dezember, 6. Dezember geboren, das heißt, ich war 10 fast, also sagen wir so 11 fast, war das nicht nur ein Kulturschock, sondern man ist dann rausgerissen worden aus seinem Umkreis, aus seinem Freundkreis, Schule, und dann kommt man nach Hagen, das ist ja auch, ich liebe Hagen vom ganzen Herzen, ist jetzt auch keine Weltstadt. Und das war schon nicht einfach, sagen wir mal so.
Ja, vor allem, du sprichst ja an, das ist ja dann wirklich eine komplett, nicht nur einfach, ja, wir ziehen eine andere Stadt im gleichen Land, sondern ich meine, wie konntest du dich überhaupt verständigen da zu Beginn? Das muss ja wirklich mehr mit Händen und Füßen gewesen sein.
Also ich weiß nicht, ob du dich noch an Jörg Trapp erinnern kannst.
Jörg Trapp nicht, nee.
Jörg Trapp war zu der Zeit Vizepräsident vom Deutschen Basketballbund und war ein sehr erfolgreicher Trainer und Spieler, früher bei SSV Hagen. Seine beiden Töchter Tina, die war 2 Jahre, glaube ich, älter als ich, aber Tanja war im selben Jahrgang wie ich. Ich bin dann in dieselbe Klasse gekommen wie Tanja, und ich hatte noch einen Mitschüler, Miroslav Dvorak heißt der, Tscheche. Also der dort aufgewachsen, aber ja. tschechische Eltern. Und dann hat man einen Weg gefunden mit ein bisschen Englisch, ein bisschen Hände, ein bisschen Slawisch, obwohl Tschechisch jetzt nicht mit meiner Muttersprache viel zu tun hat, aber man hat einen Weg gefunden. Ich hatte eine unglaubliche Unterstützung von der Schule, von den Lehrern, von den Nonnen, von allen. Deshalb bin ich immer so, wenn es um Integration geht, für mich als Ausländer, der nach Deutschland gekommen ist, meine ganze Familie, bin ich immer sehr, sehr sensibel, wenn man als Person diese Möglichkeit hat, in diesem großartigen Land zu leben, und man bekommt ja wirklich Hilfe, also was für Hilfe wir, also nicht nur ich, sondern meine ganze Familie von den Leuten in Hagen bekommen hat, von den Nachbarn, von allen möglichen Leuten. Das hat uns natürlich geprägt und hat uns gelehrt, dieses Land wirklich nicht als selbstverständlich zu nehmen.
Gab es trotzdem,
und die Unterstützung der Leute. Ja.
Gab es trotzdem Phasen, wo du einfach, keine Ahnung, heulend bei euch im Wohnzimmer sagst, ja. Papa, ich will nach Hause?
Papa war nicht zu Hause, Papa war ständig unterwegs. Der ist ja, der hat ja verrückte Sachen gemacht. Ich kann mich erinnern, er hat ja damals als Dienstauto Opel Omega bekommen. Und er ist dann durch das ganze Land gefahren, weil er die ganzen Spieler kennenlernen wollte. War es Warndorf, war es Freiburg, war es Bayreuth, oder er war überall, der war nie zu Hause. Hat sehr viel Zeit investiert, fast jeden Basketballstandort in Deutschland kennenzulernen. Er kannte zwar die 87er Juniorennationalmannschaft mit Henning Harnisch und Henrik Rödel, aber er wollte unbedingt wissen, was für ein Potenzial gibt es in Deutschland, und der war nicht zu Hause. Das heißt, ich war die meiste Zeit mit meiner Mutter zusammen, für die es auch nicht so einfach war. Und meine Schwester war tatsächlich zu der Zeit noch klein, 3-4 Jahre war sie. Aber es war natürlich habe ich geheult, natürlich habe ich, ich bin bis zum heutigen Tag, wenn man mich fragt, was bist du eigentlich? Da sage ich bin ein Jugoslawier, der einen deutschen Pass hat, und da es Jugoslawien nicht mehr gibt, dann bin ich natürlich Deutscher, weil ich bin so erzogen worden, und in die Zeit fällt ja auch ein bisschen später, dass dann das Land auseinandergebrochen ist. Und wenn das alles in diesen Jahren passiert, wo man auch ein bisschen in der Pubertät ist, dann war das nicht ganz einfach, aber ich muss sagen, meine Mutter, wie wahrscheinlich alle Mütter, vor allem in unserer Familie, die hat die meiste Last geschultert, obwohl es für sie natürlich auch nicht einfach war. Aber sie hat mich unglaublich unterstützt, weil mein Vater war berechtigterweise nicht so oft da.
Ist denn dein Vater in der Zeit jemand gewesen, der Verständnis für hatte? Weil ich meine, als Basketballtrainer kennt man ihn natürlich auf eine Art, so als der harte Typ, eine harte Liebe und vielleicht eher mal ein bisschen lauter als zu leise. Aber er wird ja auch mitbekommen haben, wie es euch da halt ging. Und hat er da eine ganz andere Seite gezeigt? Oder war das ähnlich hart nach dem Motto, ey, wir ziehen das jetzt durch?
Nein, ich glaube, mein Vater war es am schwierigsten, weil er natürlich uns das alles eingeborgt hat. ich glaube, meine Interpretation der Geschichte ist, dass für ihn eigentlich am schwierigsten war, aber dass der, was der immer gemacht hat, das hat mich dann von klein auf geprägt. Wir müssen kämpfen, ja, es ist schwierig, aber man muss nach vorne schauen, man muss gucken, welche Perspektiven wir haben. Ich meine, 1991, 92 fing ja auch diese, sorry, dass ich so sagen kann, diese ganze Scheiße an unten bei uns in Jugoslawien und eigentlich hat er uns jetzt, ohne es zu wissen, dieser ganzen schlimmen Zeit geschützt, indem wir nach Deutschland gegangen sind. Mein Vater war, er ist keiner, der viel darüber spricht. Er ist jetzt nicht, er hat sich jetzt nicht zu mir gesetzt und sagt, pass auf, ich habe Scheiße gebaut und so weiter, sondern auf seine Art und Weise, so wie er halt ist. Wir haben, als der Krieg anfing unten, wir haben ständig Leute bei uns gehabt, die geflüchtet sind und bei uns Unterkunft gesucht haben. Wir haben, also da waren meine Eltern, mein Vater auf seine Art und Weise und meine Mutter auf ihre Art und Weise, haben immer versucht, wie soll ich sagen, uns, meine Schwester und mich zu erziehen, dass es nicht immer leicht im Leben ist. Es war jetzt nicht das Schlimmste, dass wir in Hagen waren, aber es ist immer kämpfen und wir müssen da durch, wir müssen unterstützen, Leute unterstützen, damit die dich auch unterstützen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber im Nachhinein war das eine Zeit, die mich und meine Schwester sicherlich enorm geprägt hat.
Du hast es angesprochen, gesagt, während des Jugoslawienkrieges sind immer wieder Familienmitglieder bei euch untergekommen. Wie viele waren das? Waren das immer mal eins, zwei oder hattet ihr ein richtig volles Haus?
Nein, es waren nicht nur Familienmitglieder, sondern es waren auch Freunde von meinen Eltern, mit ihren Familien. Also wir sind dann irgendwann im 91 sind wir nach Herdecke umgezogen, in ein größeres Haus, das Nizza von Westfalen nennt man das. zwischen Dortmund und Hagen. Ja. Da war, also mit uns Vieren, hätte sein, wir waren manchmal bis zu 10 oder 12 in dem Haus. Mhm. Also das war, aber das war immer selbstverständlich, dass ich mein Kinderzimmer teilen musste mit jemandem oder meine Schwester das getan hat. Ich habe zu dem Zeit nicht immer alles verstanden. Ich war 14, 15, 16. Nicht mal alles verstanden, aber ich habe mitbekommen, wie die Leute leiden, wie meine Eltern leiden. Wir kommen ja aus Sarajevo. Meine Mutter ist in Sarajevo geboren, ich auch. Mein Vater ist, glaube ich, 68 von Belgrad nach Sarajevo gezogen. Und diese Stadt, wenn man da gelebt hat, das war Jugoslawien in Kleinem. Ne? Das war eine ganz besondere Stadt. Und wenn dann solche Sachen dort unten passieren, meine Großmutter hat auch diesen Krieg, das war der zweite Krieg, den sie überlebt hat. Gott sei Dank hat sie das alles überstanden in Sarajevo, aber die war die ganze Zeit im Laufe des Krieges unten bei uns in unserer Wohnung. Und das war natürlich für meine Eltern viel, viel schlimmer, weil sie die Zusammenhänge besser verstanden haben wie ich. Aber es war schon eine sehr prägende Zeit.
Ich kann mir vorstellen, und das ist natürlich jetzt voll das Klischee, aber bist du immer noch in einem fremden Land, du weißt, in der Heimat passieren echt Dinge, wie du schon sagst, die vielleicht auch ein bisschen über deinen Kopf hinausgehen, aber du weißt, es ist nicht gut. Ja. Und dann bist du da in Hagen oder in Herdecke. Stimmt das Klischee, dass dann vielleicht Basketball für dich so das Ding war, wo du gesagt hast, okay, also wenn ich da jetzt in die Halle gehe und ich zocke, dann blendet das alles aus?
Ja, also ganz klar war Basketball. Mein Vater sagt heute, also wir haben nie von Basketball gelebt, sondern wir haben für Basketball gelebt und Basketball hat uns so viel zurückgegeben. Deshalb auch der große Respekt vor dieser Sportart. Und tatsächlich war das so, dass Basketball sicherlich auch für meinen Vater in der Zeit, aber auch vor allem für mich auch eine gewisse Ablenkung war, weil weißt du, wenn man da nach Hause gekommen ist und dann liefen Nachrichten im Fernsehen und alle standen vom Fernsehen und haben geguckt. Ja. Es war nicht wie heute, dass du ins Internet gehst und dann twittert jemand von unten und du weißt ganz genau, was passiert. Das war die Telefonleitungen haben eigentlich nicht gut funktioniert und das war schon, man hat gemerkt, wie die Leute leiden, wie die Leute unten leiden sowieso, aber wie die Leute, die hier bei uns waren, wie die leiden und es war schon eine prägende Zeit. Ich muss immer wieder sagen, es war eine prägende Zeit, die meine Eltern unglaublich gut gemeistert haben mit mir und meiner Schwester, dass wir auch die Werte, die wir vor dem Krieg hatten, auch während dem Krieg nicht verlieren, nämlich dass man egal welche Nationalität man ist, egal welcher Religion man zugehört, dass es überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass der Mensch zählt und dass man, egal ob jetzt jemand Moslem oder serbisch-orthodox ist oder katholisch ist oder was auch immer, oder jüdisch, ich habe auch viele jüdische Freunde, die wir in Sarajevo hatten, die dort gelebt haben, dass eigentlich total egal ist, sondern dass der Mensch zählt. Und da haben meine Eltern, also man kann seinen Eltern eh nicht genug danken, aber das, was die für mich und meine Schwester in der Zeit gemacht haben, weil für die Umstände konnten die nichts, aber uns da durchzubringen und uns diese Werte, die davor so wichtig waren, auch für meine Eltern, dass die sich nicht geändert haben durch diese Situation, weil vielleicht ein Familienmitglied dort unten was passiert ist. Also das war schon sehr, sehr stark.
Dann lass uns ein bisschen über Basketball reden, bevor wir vollkommen anfangen zu weinen, beide vielleicht sogar, weil es aber eine miese Zeit war. Ich habe ja auch mal für den Branislav Novčić, hieß er damals in England, gearbeitet, der auch...
Ja, kenne ich, ja.
Kennst du den Branislav, genau, ja, in der Zeit geflüchtet ist und der mir auch natürlich viel von dieser Zeit auch erzählt hat. Das war natürlich auch sehr, sehr bitter. Aber Basketball, du bist ja einer, der dann relativ früh auch die Nationalmannschaften durchlaufen bist. Wie war dein Vater da zu dir? War er der Coach zu Hause, wie man das sich auch wieder so klischeehaft vorstellt, oder hat er sich da einfach machen lassen?
Also in der Jugend, als ich bei Brandhagen, zuerst habe ich bei SSV Hagen angefangen, da waren meine Trainer Michael Preller, Sohn von einem ganz bekannten Klaus Preller, ganz bekannter Schiedsrichter. Ja. Ich weiß nicht, ob du den
eigentlich doch, den Namen sagt du, mir was,
den kennen. Und Jörg Laube und vor allem Michael Rosenthal, dann später in der C und B und A-Jugend war ich schon bei TuS Lichterfelde. Und ich habe, wenn die nicht gewesen wären, mit der Gesamtsituation hätte ich wahrscheinlich die Lust am Basketball verloren.
Echt?
Und die Unterstützung, die ich auch von denen bekommen habe und von den Mitspielern, ich hatte einen griechischen Mitspieler, Angelos Stergiou heißt der, ganz bekannter und ganz erfolgreicher Arzt jetzt in den USA, der mich wirklich mitgenommen hat. Und du musst dir vorstellen, ich habe in Garnfeld gelebt, Westhofen, das ist dann eine Stunde weg von der Stadt Hagen. Und wenn ich dann morgens zur Schule gegangen bin, dann konnte ich ja nicht nochmal nach Hause und dann wieder zum Training. Und ich habe viel Zeit mit ihm und seiner Familie verbracht. Und er hat mir so viel geholfen, er hat mit mir meine Hausaufgaben gemacht, ich habe mit ihm Deutsch gelernt. Und so weiter. Und diese Zeit dort und die Unterstützung auch, die ich von SSV Hagen bekommen habe, später war es ja eine Fusion zwischen SSV und TSV Hagen, Brandhagen und alle Leute dort von A bis Z, auch später der Peter Krüßmann, der mich mit aufgenommen hat in die erste Mannschaft und Alan Lambert auch. Ich kann nicht sagen, wie dankbar ich bin, weil ohne die wäre ich nicht der Basketballspieler geworden, der ich geworden bin. Mein Vater auf der anderen Seite hat kein einziges Jugendspiel von mir gesehen.
Ach krass, okay.
Ja, und ich habe zum Beispiel, mein Sohn Luca spielt auch hier bei FC Bayern in der Jugend und ich gehe vielleicht einmal im Jahr, aber auch ich versuche nicht hinzugehen, weil das schon, er hat sich sicherlich seine Informationen geholt, aber er hat sich total rausgehalten. Er hat sich überhaupt nicht eingemischt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann nach Berlin gezogen bin, 93, und ich sozusagen bei Tussli und Kooperation mit Alba Berlin, die gab es damals, und dann, wo ich angefangen habe, Entschuldigung, auch für ihn zu spielen.
Ja.
Aber bis dahin hat sich mein Vater wirklich rausgehalten.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben mal gegeneinander gespielt. Du wirst das nicht mehr wissen, weil ich habe ein bisschen gespielt damals beim MTV Wolfenbüttel. Aber ja, ich weiß doch damals, dass dieses Konstrukt, was du schon angesprochen hast, Tussli und Alba, Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Also für mich war das damals so, also Tusti war eine legendäre Mannschaft. Also wenn man damals mal geschaut hat, also aus der Nationalmannschaft, ich glaube, es gab Jahre, bis auf Dirk, hatten alle irgendwie mal Kontakt gehabt mit Tusti. Das war einfach Wahnsinn damals.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die 2002er Mannschaft in Indianapolis, bis auf Pascal Roller und Dirk,
genau, ja,
stimmt, fast alle vergessen, ja, fast alle entweder bei Tusli gespielt haben oder in irgendeiner Art und Weise mit Tusli zu tun hatten, weil sie bei Alba waren. Ne?
Ja, genau.
Und das, was damals aufgesetzt worden ist, also es gab einen Jahrgang 75 mit Ademola, Alexander Frisch und Jörg Lüttke und wie sie alle hießen, dann der Jahrgang 74, der noch alles gewonnen hat. Ich bin dann gekommen und wir haben die A-Meisterschaft wir haben die deutsche A-Jugendmeisterschaft gewonnen. Das war meine erste deutsche Meisterschaft gegen Leverkusen, damals mit Björn Gisek und Thorsten Leibenert.
Ja, Björn, ja.
Die haben ja eigentlich immer diese deutschen Meisterschaften gewonnen. Und das war ein absolut legendäres Programm, das meiner Meinung nach in der Art und Weise seinesgleichen sucht in Deutschland. Mhm.
Hey, ich fand das so krass damals, weil, wie gesagt, Jörg Lüttke, den habe ich auch noch, ich weiß nicht, wie viele Blöcke ich Jörg Lüttke gejagt habe, als ich mit dem Tusli gespielt habe und ich war immer zu spät. Ja. Und ich weiß ja, dass hier damals auch Muki Potapcic auf einmal noch gespielt hat, also damals war er noch nicht so alt.
Ja, das war zweite Liga.
Genau, zweite Liga gegen uns. Das war zweite Liga. Ich werde nie vergessen, weil ich dachte, okay, das ist halt so dieser abgezockte Jugo-Basketball, von dem alle sprechen. Weil ich habe von dem Sachen auf dem Feld gesehen, die habe ich noch nie gesehen. Weißt du, wenn er so im Block rumgelaufen ist, hat ich als Verteidiger am Trikot gepackt und in den Block reingezogen.
Ja, okay, warum?
Ist so Korbpicker hoch, hat sich selber aufs Bein geschlagen, damit es klatscht und all diese Geschichten.
Ja.
Wie hast du ihn damals kennengelernt?
Ich bin gekommen nach Berlin und Muki hat davor, ich muss euch eine Geschichte erzählen über Muki. Ja,
mach das.
Und zwar mein erstes Profispiel war für SSV Hagen am 19. Dezember 92. Okay? War Viertelfinale Pokal in der Ischelandhalle gegen Alba Berlin. Mhm. So. Und Muki war zusammen mit Mario Primorac, glaube ich, Ausländer. Damals gab es zwei Ausländer. Mhm. Ingo Frey hat gespielt, ich glaube Sepp Machowski, Stefan Beek.
Okay.
Das war die Mannschaft.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Stefan noch schon da war, aber ich weiß, dass Sepp da war, Ingo Freier war da, Lutz Vadehn, glaube ich, John Dronsella noch, soweit ich mich erinnern kann. Und dann wir haben das Spiel gewonnen. Mhm. Und Alan Lambert war mein Trainer damals. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an Alan. Und das war eigentlich 15 Punkte vor und so weiter. Und 3 Minuten vor Schluss lässt er mich rein, Alan. Mhm. Und dann ist Muki auf mich zu und hat mich grundlos gefoult, damit ich die Freiwürfe bekomme, damit ich Punkte mache. Ne? Ja. Und ich habe meine beiden Freiwürfe gemacht und ich war der Glücklichste, ich war 16. Mhm. Entweder bin ich gerade 16 geworden oder ich bin 16 da gerade geworden und das war für mich... Ich habe immer noch, mein Onkel hat mir das Ticket vom Spiel eingerahmt, das habe ich immer noch.
Ja, okay.
Und so fing eigentlich meine Geschichte mit Muki. Im darauffolgenden Jahr ist mein Vater nach der Europameisterschaft 93 zu Alba gekommen und Muki, das war letztes Jahr von Muki bei Alba und dann war die Idee, dass Muki noch ein bisschen als Spielertrainer bei TuS Lichterfelde weitermacht und dann später, was er ja auch geworden ist, ich glaube in 2000 ist Muki dann Headcoach geworden von Alba. Und für uns alle, die in dieser Generation aufgewachsen sind, Dražen Tomić, Jörg Lüttke, Alex Frisch, Ademola, Mitat, Stipo Papić, jetzt werde ich den einen oder anderen vergessen, vielleicht war Muki immer der Anker. Mhm. Ne? Auf dem Spielfeld, wenn man schlechte Noten gehabt hat, in der Umkleidekabine, wenn man geheult hat, wenn es Probleme mit der Freundin oder mit den Eltern gab, war Muki immer, also Burkhard Schröder war unser Trainer, der es exzellent gemacht hat, aber Muki war unser Anker. Muki hat sich alles gedreht und Muki hat gespielt wie verrückt. Alle Positionen, hat für uns alle Ich war ja nicht bekannt als guter Verteidiger
ja,
zu der Zeit. Ich dachte immer, man definiert sich nur für Punkte, man macht. Also hat Mucki auch für mich Verteidigung gespielt und hat alles Mögliche auf dem Spielfeld gemacht und natürlich abgezockt, mit allen Wassern gewaschen. Ich meine, was der alles erreicht hat in seiner Karriere und wo er alles gespielt hat. Und wir haben sehr, sehr viel von ihm gelernt. Auch diese Tricks haben wir vor allem Mittert, haben wir von Mucki eigentlich mitbekommen. Was gehört dazu, Profi zu sein? Wie muss man trainieren? Wie verhält man sich? Ich kann mich eine Busfahrt von Berlin nach Landshut damals erinnern. Da ging es um die Playoffs in die erste Liga. Da hat er uns Geschichtsstunden gehalten über 8-9 Stunden im Bus. Das heißt, du konntest immer von ihm lernen. Mucki war für uns alle, ich glaube nicht, dass es einen einzigen Spieler gibt, der später auch Nationalspieler geworden ist, und alle sind Nationalspieler geworden, der nicht das über Mucki sagen wird.
Vor allem, der war wahrscheinlich ungefähr doppelt so alt wie ihr, ne? Also,
Mucki?
Ja.
Mucki, ich glaube, Mucki ist Jahrgang 64?
Ja,
65?
Irgend
sowas. Oder sogar noch. Mucki war. Wie alt wird er gewesen sein? Also,
ich weiß nicht. Schon Mitte 30, ja, Anfang 30.
Ja, Mitte 30, Ende 30, irgendwann um die Zeit. Ja.
Aber dann Berlin, das muss ja auch, weiß nicht, war das nochmal ein Kulturschock? Vorhin hast du ja gesagt, ne? Ich komme aus Jugoslawien nach Deutschland und ich kenne nur Berlin, München, Hamburg. Und dann hast du Hagen kennengelernt und dann kommst du nach Berlin. War das für dich eine totale Umstellung jetzt lebenstechnisch?
Meine Eltern haben immer das Talent gehabt, Wohnungen oder Häuser zu suchen, die immer außerhalb der Stadt liegen.
Ah, okay. Hast du meine Eltern noch gewohnt zu der Zeit auch dann?
Ja, ich habe meine Eltern gewohnt. Ich habe meine Eltern gewohnt, bis ich dann aus den USA zurückgekommen bin und meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Und wir haben in Marienfelde gelebt. Das ist irgendwo
ganz weit draußen,
sehr weit weg. In der Nähe, aber von Tusslichterfelde. Deshalb habe ich ja gar nicht so viel die Stadt gesehen. Also wenn man damals zur Sömmerlinghalle gefahren ist zum Training von Alba, dann war man halt in der Stadt. Aber sonst ist man immer unten im Süden gependelt. Ich weiß, dass Alex Frisch in der Nähe von mir gelebt hat. Der hat mir auch, als ich nach Berlin gekommen bin, zusammen mit Jörg Lüttke unglaublich viel geholfen, mich zu akklimatisieren. Aber es war kein so großer Schock wie aus Sarajevo nach Hagen. Also das ist nicht so. Das ist nicht so gewesen. Vor allem, ich konnte die Sprache und die Jungs, mit denen ich dann bei Tuzla gespielt habe, wir kannten uns aus verschiedenen Kaderauswahlen und Nationalmannschaften und Turnieren. Also das war echt kein Problem.
Dann dieses Konstrukt Tusslichterfelde, aber Berlin, das ist ja damals so das Vorzeigeding. Hast du damals viel mitgenommen für das, was du jetzt machst? Weil du natürlich da hautnah dran warst. Du hast dieses Konstrukt durchlaufen. Du wurdest da aufgebaut zum Nationalspieler. Hast du da auch wirklich viel mitgenommen, wie du halt Basketball heute siehst?
Ich bin immer vorsichtig, wenn man die Zeit mit der Zeit heute vergleicht. Weil es sind andere Zeiten gewesen, es galten andere Regeln, Basketball war ein anderes, das internationale Geschäft war wieder ganz, ganz anders. Was wir aber bei Tuzla gelernt haben, auch weil die Konkurrenz so groß war, also die Konkurrenz in Tuzla war riesig, also
ja,
groß.
Ja.
Und wenn man sich dann geschaut hat, okay, dann guckst du nach oben und dann spielen auf deiner Position Sascha Obradovic und Henrik Rödel und Stefan Beek und ich weiß noch, Sepp Machowski und wie die alle heißen, dann denkst du, also wenn ich das jetzt hier schaffe, wie schaffe ich es denn da oben? Mhm. Ja? Und diese Konkurrenz, ob absichtlich oder unabsichtlich von Tuzla und Alba so generiert, hat uns eigentlich beigebracht, dass wir kämpfen müssen. Also wenn du jetzt wenn du jetzt was erreichen willst, dann musst du kämpfen. Und da, obwohl wir alle Freunde waren, aber du musst kämpfen, weil sonst kommt Mittert oder sonst kommt Dražen oder sonst bekommt Jörg die Chance oder was auch immer. Und dann Und dann war immer, es ist ein Konkurrenz, es ist eine Konkurrenzsituation geschaffen worden, die eigentlich, du hast zwei Plätze oben, wie schaffst du es jetzt? Wenn du hochkommst, und dann musst du noch gegen die anderen kämpfen. Das heißt, du musst schon bei Tussli und Mucki, da war auch sehr, sehr wichtig, der hat uns auch provoziert und, gegeneinander aufgebracht. Und, und wenn du das jetzt nicht machst, dann kommt Jörg und so weiter. Das war, aber oben bei Alba haben sie es super gemacht. Also Marco damals als Manager und dann mein Vater mit Burkhard Prigge und dann kam Mucki später hoch. Die haben es exzellent gemacht. Die haben echt Geduld mit uns gehabt. Wir haben auch gespielt, wo wir Fehler gemacht haben. Aber es ist ein bisschen anders, anders wie heute, weil heute, ich will nicht sagen, gibt es eine künstliche Situation im Sinne, es ist, ich habe so das Gefühl, dass junge Spieler etwas zur Verfügung bekommen haben und jetzt, wenn es nicht läuft, ja, dann geht es irgendwo anders. Ja, also okay, wenn, ja, es, wenn es bei München jetzt, wenn ich meine Chance nicht bekommen habe, aber okay, dann gehe ich halt nach irgendwo, wo ich meine Chance bekomme, was ja auch, ich kritisiere das nicht, aber wir damals, unsere Generation musste kämpfen, wir müssen lernen zu kämpfen und durchzuhalten und so weiter, und wir wollten alle bei Alba spielen. Bayer Leverkusen hat, vor allem aus meiner Zeit bei SSV Hagen, war meine Jugend immer gegen Bayer Leverkusen im Clinch. Keiner wollte nach Leverkusen, das hat keinen interessiert, sondern wir wollen zu Alba. Alba ist das Nonplusultra. Und die meisten haben es auch geschafft, weil einfach so viel Qualität war, aber es ist uns beigebracht worden, du musst kämpfen und Konkurrenz. Und wenn du nicht morgen da bist, dann ist jemand anderes da. Und das hat uns natürlich geprägt, auch später bei Alba oder in der Nationalmannschaft. Und diese Generation hat natürlich Dirk geprägt, aber die meisten, die um ihn herum waren, waren Spieler, die durch diese Schule durchgegangen sind. Mittert und vor allem Ademola und wie die alle heißen.
Wie hast du das geschafft? Also, du hast ja schon gesagt, es war harter Konkurrenzkampf auf jedem Level, ob es Tussli oder Alba war oder Nationalmannschaft. Aber wieso hast du es geschafft, da durchzukommen bis zur Nationalmannschaft?
Wieso habe ich es geschafft? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, alle haben es geschafft. Also aus dieser Generation haben es alle. Die Frage ist, was heißt geschafft? Ne? Wie definiert man das? Hat man es geschafft? Also ist Nationalmannschaft, nur Nationalmannschaft spielen oder eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft? Oder bei Alba Berlin in den Kader zu kommen oder eine wichtige Rolle zu spielen? Das ist immer, nicht jeder kann schaffen, aber wir alle haben es geschafft. Der Großteil dieser Jungs sind Nationalspieler geworden. 2001 in der Türkei waren es Tipo Papic, waren Dražan Tomic, war Mitat. Ja. Ich weiß nicht, ob Robert Maras in der Nationalmannschaft war, aber das waren alle Jungs, die aus derselben Generation kamen. Jörg Lüttke, 2002 genauso. Wir haben es alle geschafft, irgendwie. Natürlich der eine für sich ein bisschen erfolgreicher als der andere, und der eine hat vielleicht eine andere, besser in einer anderen Rolle gewesen als der andere, was zu der Zeit in dem jeweiligen Verein, das Nationalmannschaft, besser gepasst hat. Aber ich muss sagen, wenn man sich alles anschaut, Alexander Frisch war ein unglaublicher Spieler. Der hat nur Probleme mit Rücken bekommen zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Der war Top-Rebounder der Liga. Der konnte scoren, wann er wollte. Er hat halt Verletzungsprobleme gehabt, sonst wäre einer der besten deutschen Spieler geworden. Weil dieses Talent, er war ein moderner Vierer, Fünfer, er konnte eigentlich alles machen. Aber leider hat er Rückenprobleme gehabt, ich glaube, in seiner Zeit nach Herten. Weil bei Herten gab es ja damals auch in der ersten Bundesliga. Er hat sogar, ich glaube, dass der Frisch, wenn ich mich nicht ganz irre, hat er auch mit den Trainern von Miami Heat zusammengespielt, mit Gerrit Terdenge.
Eric Spurser, Gerrit Terdenge auf jeden Fall.
Ja, kann sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber eigentlich haben es alle geschafft, entweder zu Alba oder Nationalmannschaft. Alle. Und warum ich es geschafft habe, ich glaube, weil wir gelernt haben zu kämpfen, nicht aufzugeben und auch ab und zu mal verletzt zu spielen und immer zu wissen, da ist jemand in deinem Rücken und du musst eigentlich, weil die Konkurrenz so groß ist. Und das hat uns getrieben. Und wir haben super Trainer gehabt. Ja. Ich habe durchwegs auch bei Hagen und dann später bei Tussli und eigentlich immer zu 90% immer super Trainer gehabt. Und ich habe Glück gehabt, dass ich solche Trainer hatte, die mich wirklich geprägt haben, auch fürs Leben.
Was hast du dann, als du von Alba weg bist, was hast du mitgenommen? Also gibt es irgendwas, wo du heute noch sagst, okay, das ist in mir drin von Berlin oder von Alba?
Ja. Also diese Empathie für seinen Verein. Mhm. Also wenn du, ich finde, wenn man keine Empathie hat, dann wird man keine Identifikation entwickeln. Und wenn man keine Identifikation hat, dann kann man keine Verantwortung tragen für eine Sache.
Ja.
Und diese Empathie für den Verein, also ich war mitten in der Sömmeringhalle und dann ist man rüber in die Max-Schmeling-Halle. Später, nachdem ich weg war, ist man dann in die große Halle. Und diesen ganzen Weg mitzugehen und wie sich der Verein entwickelt und wie wir da auch, aber auch alle mitwirken konnten, hat eine Empathie in mir entwickelt, eine Identifikation mit dem, was ich tue, für wen ich es tue, dass ich, also das war etwas ganz, ganz Besonderes. Und heute, wenn ich in die Mercedes-Benz Arena gehe und dann, wenn ich mal reinlaufe, dann schaue ich hoch auf diese ganzen Banner und Großteil der Banner war ich ja mit dabei. Ja. Das ist etwas, wo du immer sagst, wenn dein Sohn, mit Steve Malik Babu habe ich immer Diskussionen gehabt, wir waren ja fast 10 Jahre immer auf dem Zimmer zusammen, Zimmerkameraden. Dann haben wir immer geredet, wenn wir mal Kinder haben und die uns fragen, was habt ihr eigentlich gemacht? Dann kann ich immer meinen Sohn sagen, wenn er im zufällig in der Mercedes-Benz Arena sagt, guck mal, das hab ich alles mit meinen Teamkameraden und mit den Jungs gewonnen. Das heißt, es ist, was ich da entwickelt habe, der Grund, wieso ich auch aufgehört habe, war, ja, dass ich gemerkt habe, dass ich diese Identifikation mit der Sportart nicht mehr habe, diesen Hunger nicht mehr habe und der Verein, für den ich gespielt habe, das Gefühl hatte ich nicht. Und ich habe mir dann geschworen, jetzt hörst du auf, in dem Moment, wo du dieses Gefühl nicht mehr hast, dass du die Empathie hast, dann hörst du auf. Und das haben nicht nur ich glaube viele, die damals diese ganze Alba-Schule Tusli und dann Alba durchgegangen sind, wenn man heute mit Jörg und Mittag und so, mhm, und so weiter mit den Jungs spricht, dann haben wir das alle mitbekommen dort. Und das versuche ich natürlich auch hier auf die andere Art und Weise mitzugeben, also nicht zu bla bla, sondern vorzuleben.
Ja.
Dass man Empathie braucht, um eine Identifikation zu entwickeln. Und wenn man sich identifiziert, dann ist es viel einfacher, Verantwortung zu tragen. Und wir haben auf der Ebene haben wir hier im Verein, vor allem vom Backoffice, das auch ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau an Empathie.
Gibst du mir das perfekte Stichwort, denn du hast ja also aufgehört, dass du gesagt hast, dieser Egoismus, den Individualismus, den es jetzt im Basketball gibt. Ich habe nie gelernt, damit umzugehen. Genau wie gerade schon sagte, das macht mir keinen Spaß mehr und dann höre ich jetzt aber auch auf. Hm. Und dann hast du erst als Spielerberater gearbeitet, ja auch sehr, sehr jung, auch sehr erfolgreich. Jetzt bist du beim FC Bayern Geschäftsführer. Warst du auch, ich sehe das ein bisschen im Widerspruch. Auf einer Seite sagst du, das Geschäft ist egoistisch geworden, individualistisch, da habe ich nicht gelernt, umzugehen. Hm. Und dann bleibst du aber Teil dieses Geschäfts, nur halt dann auf der anderen Seite. Warum?
Naja, Basketball, erstmal. Ich kann nichts anderes als Basketball.
Ne? Okay.
Ich habe jetzt, nachdem ich aufgehört habe, habe ich studiert. Ich habe Sportmanagement in Düsseldorf studiert und habe Sportmarketing Kommunikation in Venedig studiert, weil ich das Gefühl hatte, praktisches Wissen habe ich, aber mir fehlt theoretisches Wissen. Wenn ich, da gibt's ja noch was ich noch nicht weiß und das möchte ich gerne lernen. Und ich habe eine Firma gegründet, nicht in erster Linie als Spielerberateragentur, sondern ich wollte zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt von 2007, 2008, gab es ja die deutschen Regelung nicht, die es heute gibt.
Ja, damals ja,
gab es ja überhaupt keine Quote. Ich glaube, die haben alles geöffnet gehabt.
Ja, es war alles offen, ja.
Und ich habe damals mit Steffen und dann mit Wiener und mit Heiko. Ich wollte denen mit meiner Erfahrung und meinem Wissen helfen. Dadurch hat sich eigentlich eine, nennen wir es Spielagentur, entwickelt. Aber ich wollte eigentlich beraten, ich wollte den Leuten helfen. Und ich habe ausschließlich mit deutschen Spielern gearbeitet, weil zu dem Zeitpunkt hatten sie ja nicht die Bedeutung, die sie heute haben. Und sie mussten echt kämpfen. Das war eine schwierige Situation für deutsche Spieler. Ich glaube noch, dass da eine ganze Generation verloren gegangen ist, weil sie die Chance nicht bekommen haben, im Gegensatz zu jetzt. Und das hat sich dann entwickelt, dass ich dann auch die Verträge gemacht habe, aber ich habe denen geholfen, auch sich richtig abzusichern, zu versichern. wenn sie Geld investieren wollten, den richtige Leute zur Seite zu stellen, dass die nicht Geld verlieren. Weil ich auch während meiner Karriere wirklich eine gute Unterstützung in dem Bereich gehabt habe. Nicht Berater. Meine Berater, die ich hatte, die waren nicht gut. Aber die Leute um mich herum, die mich beraten haben, was machst du mit deinem Geld, hast du eine richtige Versicherung, die waren exzellent. Und das war eigentlich die Intention, und nicht eine Agentur aufzumachen, sondern wirklich diesen Leuten zu helfen. Das hat sich dann entwickelt bis 2011, wo ich eigentlich fast die gesamte Nationalmannschaft hatte, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und dann kam Bayern.
Ja, gutes Stichwort, denn ich hatte Bernd Rauch ja auch schon gesprochen, schon vor Wochen jetzt her, der dann zum einen die Story erzählt hat, dass er Uli Hoeneß vorschlägt, dich zu holen.
Ich war dabei, das hat er vergessen. Ich war ja, als er ihn angerufen war, war ich auf, oder Herr Hoeneß war auf Lautsprecher.
Story, hatte ich gerade mal.
Ja, kein Stress. Erzähl doch mal. Ja. Ich war dabei, ich war in Bernd Rauchs Büro und Herr Hoeneß war auf Lautsprecher. Ich habe das mitbekommen. Okay, spinnst du, Bernd, spinnst du? Was willst du mit dem? Und ich dachte, was ist jetzt los?
Wie muss ich mir das vorstellen, als du dann wirklich das erste Mal Uli Hoeneß triffst? Ich meine, zu dem Zeitpunkt bist du 34, glaube ich.
34, ja.
Und du bist ja quasi, was das jetzt angeht, den Job, den du antrittst, Berufsanfänger. Klar. Und du wirst ja von niemand anderem dann jetzt in dem Fall zum Vorstellungsgespräch gebeten, als von wahrscheinlich dem berühmtesten Sportmanager, den wir in Deutschland überhaupt jemals hatten. Also wie bist du damals da reingegangen, dieses Gespräch?
Ich habe mit Herr Hoeneß damals, weder danach, bis er gegangen ist, keine Vertragsgespräche gehabt. Mhm. Ich habe nie mit ihm verhandelt. Krass. Auch meine Vertragsverlängerung, ich habe die nie mit ihm verhandelt. Ich habe gesagt, Herr Hoeneß, was denken Sie? Er denkt das, da sage ich, gut, passt, ist gut. Weil ich finde, das, nicht, das gehört sich nicht, sondern es ist, Herr Hoeneß hat eine Gabe, Menschen richtig einzuschätzen. So habe ich ihn kennengelernt und er kann deine Arbeit einschätzen. Wenn er deine Arbeit nicht richtig einschätzen kann, was willst du da mit ihm verhandeln?
Ja. Ja,
und immer das, wie er denkt, war für mich das A und O in der Verhandlung. Damals habe ich gar nicht mit ihm zusammengesessen, sondern mit Bernd Rauch und Thomas Oehler damals.
Dein Vorgänger.
Genau, und, der war Geschäftsführer e.V. damals, als ich gekommen bin. Und wir haben uns geeinigt und Bernd hat gesagt, ich mache das dann mit Uli Hoeneß. Und ich glaube nicht, dass Uli Hoeneß hat das dann gesagt, okay, aber ich glaube nicht, dass der jetzt groß sich damit auseinandergesetzt hat, wer ich bin und so weiter. Erst nachhinein, ein, zwei Jahre später, wo er mich wahrscheinlich, aus der heutigen Sicht muss ich sagen, wahrscheinlich gescannt hat, was mache ich, wie mache ich, wie bewege ich mich, was erzähle ich und so weiter, dann sind wir uns näher gekommen. Aber tatsächlich war das so, dass Anfang immer Herr Rauch mein Ansprechpartner war.
Du warst ja trotzdem, aber Berufsanfänger. Ich meine, das ist ja eine Sache.
Ja, ich war Berufsanfänger. Ja,
ob ich Spieler berate.
Ich habe gestern. Einführe. Ja. Gestern habe ich ein. Hat mich das jemand im Interview gefragt, weil Herr Hoeneß was über mich gesagt hat. Und die Motivation, die mich antreibt, neben vielen anderen, aber die Motivation, die mich jeden Tag antreibt, auch wenn wir verlieren und es schlecht läuft, ist, dass ich eine Verpflichtung habe gegenüber Herr Hoeneß und Herrn Rauch, dass sie mir, wie du sagst es auf deine Art und Weise, Berufsanfänger, diese Chance gegeben hat. Weil sie hätten es auch jemand anderen geben können, aber sie haben es mir gegeben, weil sie wahrscheinlich irgendwas in mir gesehen haben und die haben mich gefordert und gefördert, ohne Ende. Und bis zum heutigen Tag, jetzt ist es Herr Heiner, der das tut, und ich habe größte Verantwortung, die ich spüre, und die Verpflichtung ist auch in erster Linie diesen Personen gegenüber, sie nicht zu enttäuschen. Das ist die Motivation. Auch wenn es schlecht läuft, ist das meine Motivation, diesen Leuten diese Erwartung, die sie erstmal in mich in Person haben, gerecht zu werden. Und eigentlich total verrückt. Ich war auch total verrückt,
dass ich
gemacht habe. Ich wusste ja gar nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe den Verein nicht gekannt. Für mich war wichtig, steht der Hoeneß dahinter oder nicht? Ja, ich stehe dahinter. Okay, dann machen wir's. Aber die haben mir unglaublich geholfen. Also wirklich von Anfang an auch mich gefördert, in schwierigen Situationen mir geholfen. Und das ist eigentlich bis heute der Fall. Und diese Verpflichtung, diese Verantwortung diesen Leuten gegenüber ist etwas, was mich jeden Tag antreibt.
Hast du dich dann hingesetzt und gesagt, okay, jetzt habe ich den Job, jetzt mache ich erstmal eine To-Do-Liste? Oder wie bist du da vorgegangen? Weil du sagst, du hattest ja gar keine Erfahrung, so ein Team zusammenzubauen, Sponsorenakquise, all die Sachen. Ich denke, da hast du vielleicht mal einen Einblick bekommen im Studium, aber du hast es ja noch nie wirklich gemacht. Also wie bist du da vorgegangen?
Also für die Sponsorenakquise war ich in dem Sommer und den Sommer danach nicht verantwortlich. Da war Thomas Oehler mit Bernd Rauch. Ich war Sportdirektor am Anfang. Erst als der Thomas dann Ende 2012 aufhören musste aus privaten Gründen, habe ich das dann übernommen. Und ich sage immer, wenn du damals, wenn du mit Bernd Rauch zusammensitzt und mit Herr Hoeneß zum Abend oder mittags ist, ist wie so ein Semester in der Schule oder in der Uni, weil du lernst so viel, wie gehen die. Hoeneß hat mich dann zu Terminen mitgenommen bei großen Verhandlungen. Und dann lernst du live, wie verschiedene Menschen verschiedene Situationen lösen. Wie verhandelt man? Auf welchen Ansatz wählt man? Wie verkauft man seinen Verein? Und so weiter. Und ich habe eigentlich, es war viel mehr Learning by Doing, als jetzt ein Buch aufzuschlagen und nachzuschauen. Und erst im Nachhinein, vor allem in der Zeit, wo Herr Hoeneß dann für eine gewisse Zeit nicht da war, musste man es dann selbst machen, ne? Und aber ich habe, es war, du hast ja vor dir Bernd Rauch, also Ingenieurarchitekt, der so viele Sachen gebaut hat, und dann hast du Uli Hoeneß neben dir. Ich muss dir eine Geschichte über Bernd Rauch erzählen. Die erzähle ich immer, wenn man Bernd Rauch erklären will, dann Audidom sind reingekommen, Umbauarbeiten ohne Ende, und dann vorne beim Haupteingang, beim Büroeingang war ein ganz großer Berg von Schutt. Schutt, ne? Und damalige Hallenbetreiber saß auf der Treppe und hat die Hände in den Arm gehabt und war total verzweifelt. Dann habe ich gesagt, was ist denn los mit dir? Ich war ja erst 3 Monate da. Was ist denn los mit dir? Was ist passiert? Kannst du dir nicht vorstellen, der Rauch. Ich habe hier eine Firma engagiert, die diesen Schutt hier abtragen soll, haben denen, keine Ahnung, Geld gegeben. Dann ist er gekommen, hat mir gesagt, ob ich spinne. Und dann ist er gekommen und hat den Schutt verkauft. Das heißt, da ist eine Firma gekommen, die den Schutt gekauft hat. Das heißt, er hat noch Geld bekommen für diesen Schutt. Das ist Bernd Rauch. Das heißt, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt immer eine Lösung für das Problem und man muss weiter suchen. Und weißt du, es gab tausend von solchen Situationen, wo ich natürlich live mitbekommen habe, wie diese Personen die Probleme lösen.
Wie war das sportlich? Ich meine, du warst ja auch für den Zusammenbau des Kaders zuständig. Ja. Gab es da eine gewisse Idee, die du von Anfang an hattest, wie die Bayern Basketball spielen sollen?
Na gut, da war natürlich Dirk Baumann eine große Hilfe gleich am Anfang. Und wir hatten die Idee, dass wir versuchen wollen, die bestmöglichen deutschen Spieler zu bekommen. Wir haben in dem Jahr Philipp Schwedtelm geholt, der noch sehr jung war, 21, 22, Robin Benzing, Jan Jagler ist gekommen, Steffen war da, Demond war da, und unsere Idee war, dass wir um den deutschen Kern eine Mannschaft aufbauen mit Ausländern, die vielleicht mittel- oder langfristig eine Rolle spielen könnten. Das war unser Ansatz damals, und das war die Idee. Und dann ich kannte natürlich den Markt nicht in- und auswendig, aber ich kannte den sehr gut. Wir haben damals das Pech gehabt, dass Sherrod Ford nicht spielen konnte und eigentlich der Vertrag aufgelöst worden ist. Der Jaquel Foster war beim ersten Jahr bei uns, war ein exzellenter Spieler. Danach ist Chevy gekommen, Trautmann und Holman. Es war schon eine sehr, sehr gute Truppe für das erste Jahr Bundesliga. Ich glaube, wir haben uns das dann kontinuierlich auch verbessert und gesteigert. Aber es war einfach, weil Dirk da war, und Dirk wusste ganz genau, was er will. Und das hat mir meine Arbeit vor allem im ersten Sommer deutlich erleichtert.
Wie hat sich deine Arbeit von damals bis jetzt verändert? Weil jetzt hast du natürlich Daniele Baiesi da, das Andrea Trinchieri. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt andere Sachen machst als damals.
Naja gut, ich habe heute mit James Gist darüber gesprochen, dass ich dann, was auch interessant ist, unser erstes Spiel im Audidom war ein Season Opener gegen Fenerbahce Istanbul. Im Spätsommer 2011 hat James für Fenerbahce gespielt. Und damals habe ich die Reiseorganisation gemacht für Fenerbahce, habe die Zimmerliste für Fenerbahce gemacht, habe unsere Reiseorganisation gemacht und Adidas-Sachen und so weiter. Das heißt, wir waren, ich glaube, mit mir 7 Festangestellte im Verein. Mit heute sind wir mittlerweile fast 60. Mhm. Und meine Idee, wie ein Geschäft funktionieren soll, ist, dass natürlich ein Geschäftsführer gibt, aber die Aufgabe des Geschäftsführers ist es, für die Positionen, die wichtigen Positionen, Sportdirektor, Chief Business Officer, CFO, Marketingchef und so weiter, die bestmöglichen Personen zu holen, die besser sind als du, ne? Ja. Und für diese Personen dann ein Umfeld zu schaffen, dass sie arbeiten können. Und das immer natürlich nicht Strategie vorzugeben, zu sagen, pass auf, da sollen wir hin, das ist die Idee, das müssen wir. Und dann diese Leute zu unterstützen, dass sie bestmöglich arbeiten können, um diese Ziele zu erreichen. Und natürlich ist meine Arbeit jetzt eine ganz andere als 2011, 12, 13 oder 14, weil wir auch andere, weil diese Organisation hat sich auch entwickeln müssen. Und sie hat sich ja von innen entwickelt, nicht von außen, sondern hat sich organisch von alleine entwickelt mit den Aufgaben, die auf die kamen. Aber heute verhandle ich jetzt nicht jeden Spielervertrag, sondern das macht Daniele. Wir setzen uns hin, entscheiden, was machen wir, was können wir, wie sehen die finanziellen Mittel raus, und dann spricht Andrea mit dem Spieler und Daniele verhandelt mit dem Berater, und wenn es nötig ist, spreche ich dann nochmal mit dem Spieler oder dem Berater und dann machen wir den Deal zu. Früher habe ich alles alleine gemacht.
Ja.
Das war auch für mich persönlich eine unglaublich große Erfahrung. Aber jetzt ist meine Aufgabe, für die Position, die, wie ich schon gesagt habe, so entscheidend sind, die bestmöglichen Leute zu holen und denen ein Umfeld zu schaffen, dass die so gut wie möglich arbeiten können.
War dir das schwer gefallen, loszulassen in einigen Bereichen?
Überhaupt nicht, null. Also null, weil das war ja mein Wunsch. Ich habe dir gesagt, die Verantwortung, die Verpflichtung, die ich dem Verein und dem Personen gegenüber habe, also da kann ich ja mich als Person nicht darüber stellen, sondern ich muss immer das tun, was für den Verein das Beste ist. Und dass ich jetzt die ganzen Kompetenzen in meiner Hand halte, wäre ich so verrückt, weil es gibt in jedem Bereich Leute, die spezifisch für den Fall besser sind als ich. Und ich finde, meine Aufgabe ist es, diese Leute zu holen und denen die finanziellen, logistischen und die infrastrukturellen Bedingungen zu schaffen, dass sie das Maximum aus deren Wissen und Können schaffen, weil ich dann natürlich automatisch für den Verein die richtige Entscheidung getroffen habe. Und ich glaube, wir haben uns jetzt so eingependelt, dass wir in diesen Bereichen wirklich sehr, sehr, sehr gute Leute haben, und das erleichtert meine Arbeit deutlich. Das heißt, ich bin der Sherpa von Bayern München, aber es ist tatsächlich so, dass ich versuche, ständig zu gucken, wie kann ich unterstützen, wie kann ich helfen, wie können wir vielleicht ein bisschen mehr Geld in Social Media reinstecken oder ein bisschen mehr Geld in den Podcast hier reinstecken und so weiter. Da versuche ich schon zu helfen,
ja,
weil ich ganz genau weiß, dass wenn Leute es aus diesen Bereichen vorschlagen, dass es immer im Sinne des Vereins das Beste ist.
Jetzt bist du natürlich jemand, der seit seiner Karriere natürlich unter, sagen wir mal, Anführern gespielt hat, Trainer, Manager, ne? Du warst ja eigentlich dann immer angestellt, und jetzt bist du seit einiger Zeit natürlich auch derjenige, genau wie du sagst, ne, der die Bedingungen schaffen muss, der führt. Was hast du für einen Führungsstil? Hast du dir den angeeignet über die Jahre, wo du auch gespielt hast? Musst du das erst lernen? Wie würdest du es beschreiben überhaupt? Was bist du für eine Art Anführer?
Es ist immer, ich tue das so ungern, das muss man dann wahrscheinlich Daniele oder Andreas Burkhardt oder die ganzen Leute, die hier fragen. Ich halte nichts davon, wenn man jeden morgen um 6 eine E-Mail an Mitarbeiter rausschickt und dem erzählt, was die machen sollen.
Ja.
Das davon halte ich nichts, außerdem habe ich die Zeit nicht. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht das, was ich will. Ich bin sehr großer Freund von Eigenverantwortung und von Eigeninitiative. Und deswegen ist es wichtig, dass man ein Umfeld schafft, dass die Leute auch mal Fehler machen können. Aber diese Eigeninitiative ist der Schlüssel für unsere Organisation. Das heißt, dass Leute Sachen versuchen müssen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen out of the box denkt. Und dann bin ich ja am Fehler am Platz, wenn ich das alles kontrollieren müsste.
Ja.
Es gibt einen Bereich, in diesem Bereich gibt es einen Verantwortlichen, der hat ein gewisses Budget, das er zur Verfügung hat. Und wenn er mehr braucht, versuche ich zu helfen, wenn es Sinn macht. Aber meine Idee ist, dass der dann mit Eigeninitiative Sachen umsetzen muss, Sachen entwickeln muss. Natürlich immer im Blick die Strategie des Vereins, was wir eigentlich erreichen wollen. Und da habe ich größtes Vertrauen in die Leute, die hier arbeiten, weil ich glaube, dass das die Besten für uns sind, für diesen Posten. Manchmal will ich viel zu viel wissen, ne? Das ist eine Krankheit von mir, dass ich immer wissen will, was irgendwo passiert, weil sie sagen, ey, pass auf, darum brauchst du dich nicht kümmern. Das ist vielleicht etwas, was ich verbessern muss, dass ich loslassen muss und so weiter, aber ich versuche mich niemals in die Arbeit einzumischen, den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Mindestens versuche ich das. Und ich denke, das gelingt mir ganz gut, nicht immer, aber ich glaube, dass die Eigeninitiative, die unsere Mitarbeiter haben, auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Und das ist genau das, was ich brauche, um auch selbst vielleicht Sachen zu entwickeln und zu gucken, wo wollen wir hin.
Was ist denn dein Projekt gerade, was dir am meisten Zeit auch gerade kostet, wo du am meisten rein investierst?
Na okay, ja, diese Situation ist eine sehr spezifische Situation momentan. Deswegen verschieben sich so ein bisschen die Prioritäten. Wir haben auf der einen Seite, und da habe ich die unglaublich große Hilfe von Philipp Boll, der bei uns die Organisation des Vereins und Audidoms leitet, mit der ganzen Covid-Situation, dass wir das alles im Griff haben. Das kostet sehr viel Zeit. Auf der anderen Seite bereiten wir ja parallel die nächste Saison vor im Sponsoring, Sponsoring und wie die Erträge für die nächste Saison, wie man die am besten generiert. Da bin ich momentan ziemlich im Thema drin und versuche dort zu helfen und zu unterstützen. Und natürlich unsere Mannschaft ist ja ein Organismus, das sich minütlich entwickelt, da passieren ständig irgendwelche Sachen. Ich versuche natürlich, weil wir hier im Audidom die Büros haben, bei jedem Training dabei zu sein. Ich schaffe es nicht, bei jedem Spiel dabei zu sein, aber da zu sein, wenn man Andrea oder den Ärzten oder irgendjemandem helfen kann, Spielern mit der Familie zu helfen. Aber es ist halt diese Covid-Situation, beansprucht einen schon. Wirklich sicherzustellen, also ich sage immer, wir sind eine lösungsorientierte Organisation und nicht eine problemorientierte Organisation. Das heißt, wenn man eine lösungsorientierte Situation heißt es nicht, lösungsorientierte Organisation ist, das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, sondern wir schauen nach Lösungen für die Herausforderung. Probleme mag ich nicht, aber für die Herausforderung. Und die Zeit ist einfach herausfordernd. Ich sage mir immer, nach dem Žalgiris-Spiel habe ich mir gedacht, Marco, jetzt stell dir vor, jetzt im 10. Jahr Audidom, und stell dir mal vor, die Leute wären hier in der Halle. Also jetzt vor allem emotional, aber nicht nur für die Zuschauer wäre es wichtig, für die Mannschaft. Jetzt stell dir mal vor, den Reynolds und Baldwin und Andrea und keine Ahnung, Lucic, wenn die das mit den Fans genießen könnten. Das wäre natürlich so, und das fehlt einfach. Und obwohl alle sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, versuchen wir uns darauf vorzubereiten, wenn es geht, dass es auch geht. Ja. Und das nimmt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch, was ja normal ist.
Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den viele immer vergessen, wenn es darum geht, dass keine Fans in der Halle sind. Es geht nicht darum, klar geht es auch um Finanzielle sicherlich, aber ich finde diese emotional bindenden Momente, die du ja hast, als Fans und Mannschaft, was dich ja auch dann dazu führt, immer wieder zu kommen, dass die jetzt fehlen, das ist einfach so tragisch im Endeffekt für beide Seiten.
Ja, es ist einfach, weißt du, was interessant ist? Es ist interessant, dass wir in der Euroleague dieses Jahr die beste Heimbilanz haben. Wir sind die beste Heimmannschaft. Und wir haben so viele knappe Spiele gehabt, auch zu Hause, nicht nur auswärts. Und als Spieler, und ich weiß, wovon ich rede, als Spieler, wenn es schwer wird in einem Spiel, dann holst du dir halt die Motivation von den Fans. Ja. Und diese Mannschaft hat einfach diese Hilfeleistung nicht. Und dass sie es trotzdem geschafft hat, ist noch höher anzusiedeln, als man wirklich denkt. Weil die Motivation, weißt du, die Frage ist, wie motivierst du dich? Natürlich motivierst du dich, wenn die Halle voll ist, wenn die Zuschauer da sind, wenn sie dich unterstützen. Ne? Und das fehlt total. Und deshalb habe ich immer, ich habe diese Saison unglaublichen Respekt vor diesen Jungs und den Trainer, wie die das, wir 58 Spiele oder was wir bis jetzt gespielt haben, 60 Spiele. Nee, mehr als 60 Spiele haben wir bisher. Keine Ahnung, wie viele Spiele wir gespielt haben. Und dann diese Motivation zu entwickeln beim jedem Spiel und doch und komm und weiter. Und es ist eine Höchstleistung, die sie erbringen. Auf der einen Seite natürlich die Fans, die kann ich mir nicht vorstellen, was dieses Jahr los gewesen wäre in der Halle mit den ganzen Euroleague-Spielen.
Aber das ist ein schöner Brückenschlag zum kommenden Wochenende im Top 4. Ja. Ist das denn, also sag mal so, wenn du jetzt vor der Saison gesagt hättest, also ne, jetzt hier Anfang April, Top 4 seid ihr dabei, ihr seid Euroleague-Playoffs, hättest du gesagt, ja, okay, 100% erfüllt von all den Sachen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt erreicht haben wollte, oder wär da noch mehr gegangen?
Also ich glaube, es ist erstmal selbstverständlich könnten wir in der Bundesliga ein paar Plätze besser stehen. Da braucht man nicht drum herum zu reden. Wenn man aber die Gesamtkonstellation, wenn man die Gesamtkonstellation anschaut, dann sind wir eins der wenigen Vereine in Europa, die Möglichkeit haben, in allen drei Wettbewerben erfolgreich zu sein. In vielen Ländern sind ja die Pokalwettbewerbe ja schon vorbei. Und ich weiß nur, Barcelona Copa del Rey und Milano Copa Italia. Und ich weiß nicht, wer noch die Möglichkeit hat, in den ganzen Wettbewerben noch dabei zu sein. Deshalb ist das eine super Situation für uns. Also wir sind in einer exzellenten Situation, weil wir auch alles in eigener Hand haben. Wir hängen ja von keinem ab. Das heißt, wir können aus eigener Hand noch alles erreichen. Und das ist eine super Situation. Aber die momentane Situation, in der wir uns befinden, ist eine ganz, ganz große Herausforderung, vor allem an die Spieler. Und wir müssen schauen, wie wir das mit dem Pokalwettbewerb jetzt am Wochenende und dann beginnen die Playoffs an und dann spielt man zwischen den Playoffs, Auswärts- und Heimspielen nochmal gegen Alba Berlin. Wie wir das alles meistern sollen, ist die nächste Herausforderung, die wir vor uns haben. Und ich hoffe, dass die Mannschaft noch was in den Händen hält. Ist das der Pokal oder ein, zwei Siege oder drei Siege noch in der Euroleague, weiß ich nicht. Oder ist es die Meisterschaft? Ich hoffe, sie haben es verdient. Und das ist etwas, wo wir noch dran arbeiten müssen, Wege finden müssen, Lösungen finden müssen, wie wir das mit dieser Mannschaft am besten gestalten.
Ist der FC Bayern Favorit beim Top 4? Einfach so eine sportliche Frage.
Nein, nein. Nein, wir sind kein Favorit, weder anhand der BBL-Tabelle noch sind wir nicht Titelverteidiger, das ist Alba Berlin. Und ich glaube, wir kommen aus einer ganz einer Underdog-Situation.
Wenn du jetzt, das Alba schon gesagt jetzt, aber wenn es wieder zum Finale gegen Alba kommen würde, ist es eigentlich jetzt für dich, findest du ja all die Sachen erzählt, die du in Alba gelernt hast, was du in Alba schätzen gelernt hast, blickst du heute anders auf Alba, auch gerade wenn es jetzt dann, wenn ihr gegeneinander spielt, oder ist das immer noch so, ey, das war mal mein Verein, alles gut, oder gab es irgendwann mal einen Bruch auf dem Weg?
Nein, also pass auf, es gibt, meine Mutter sagt das immer, es gibt kein Embargo auf Erinnerungen. Das heißt, egal was passiert, die Erinnerungen bleiben. Und da spielt Alba selbstverständlich eine ganz, ganz große Rolle in meiner Seele und in meinem Herz. Also wie kann ich diese ganzen Jahre, die ich dort verbracht habe, die Chance, die ich dort bekommen habe, wie kann ich das jetzt sagen, spielt überhaupt keine Rolle. Und natürlich, wenn ich Euroleague schaue und Alba spielt gegen Real Madrid oder spielt gegen Žalgiris Kaunas, dann bin ich tatsächlich immer dafür, dass Alba ein gutes Spiel spielt und gewinnt. Ganz ehrlich, weil es ist ein Teil von mir und ich kann jetzt nicht sagen, weil ich mich ein paar Mal mit Marco gestritten habe, dann nicht. Auch Marco Baldi hat eine große, große Rolle in meiner Basketballkarriere gespielt. Klar. Unheimlich geholfen, das weiß ich und das werde ich niemals vergessen, aber wir sind momentan in einer anderen Konstellation und ich kämpfe für meinen Verein und er kämpft für seinen Verein und da geht es ab und zu mal nicht schmutzig, aber da geht es anders zu. Also wir umarmen und küssen uns nicht jedes Mal. Ich habe aber sehr großen Respekt für ihn in der Zeit, wo ich Spieler war und er Manager war, war er eine ganz große Stütze und ich habe viel von ihm gelernt. Aber wenn wir jetzt gegen Alba spielen, dann ist es eine Konstellation, die mich persönlich sehr motiviert zu gewinnen, weil Alba immer noch der Verein ist, der 8 oder 9 Mal Meister geworden ist, ist die Hauptstadt und es gibt ein Flair um Alba herum, noch aus meiner Zeit und es wird immer ein besonderes Spiel bleiben und ich will immer gegen Alba gewinnen. immer. Ne? Aber ich weiß natürlich, wenn ich mit dir hier sitze, ich weiß, welche Bedeutung und wie dankbar ich bin für das, was die Leute dort in Berlin für mich getan haben.
Jetzt kann es natürlich sein, wenn es zum Finale Alba gegen Bayern kommt, dass dann die Zeit natürlich extrem knapp wird fürs erste Spiel gegen Mailand. Weiß man das schon, wann genau das Spiel stattfindet?
Dienstag.
Okay, dann ist natürlich aber auch sehr, sehr wenig Zeit natürlich zwischen zwei so Highlights.
Was soll ich sagen? Also erstmal muss man sagen, um gegen Alba zu spielen, muss Alba gegen Göttingen gewinnen und wir müssen gegen Ulm gewinnen.
Na klar.
Das heißt, sonst gibt es das Spiel nicht. Und ich finde, ich will keinen kritisieren, ich will auch nicht als Besserwisser dastehen, ich will auch den Leuten nicht das Gefühl geben, dass ich alle Bis suche, weil es ist einfach eine besondere Situation mit besonderen Umständen. Aber ich finde, man hätte das anders handeln können. Es gibt ja nicht nur das Highlight Top 4, sondern nächste Woche ist wieder ein Highlight-Ligaspiel, Alba gegen Bayern. Ich glaube schon, dass es für den deutschen Basketball nicht entscheidend ist, aber gut ist, dass wir in die Playoffs gekommen sind. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man zeigt, es ist mehr möglich, warum nicht? Es ist möglich für eine deutsche Mannschaft. Ich halte nichts davon, ja, historisch, ja, für den FC Bayern ist es historisch, aber es passiert momentan etwas Wichtiges, ja? Nicht nur für uns als Verein. Und ich glaube, man hätte das anders handeln können. Ich habe Verständnis, dass man vielleicht nicht diese Flexibilität gehabt hat, die ich finde nötig wäre oder nötig ist. Und deswegen müssen wir halt mit dieser Herausforderung uns auseinandersetzen. Man muss gucken. Andrea und Daniele denken jeden Tag darüber, wie man das am besten mit der Mannschaft machen kann. Und ich hoffe, dass die Jungs mitziehen und wir dort eine Lösung finden.
Siehst du denn das Aufeinandertreffen mit Mailand, die ja, jetzt namenlose Mannschaft sind.
Also meine, vor der Saison war ich der Meinung, also wenn man mich gefragt hat, dann habe ich gesagt, FS Istanbul, ZSKA Moskau und Mailand sind die drei Mannschaften, von denen ich denke, die den größte Chance auf den Titel haben. Das denke ich heute noch. Ich bin immer noch der Meinung, weil die natürlich... die haben Spieler, die Euroleague gewonnen haben und nicht nur einmal. Die haben sehr viel Erfahrung auf der Bank. Trainerstab mit Messina haben die einen Trainer, der alles gesehen hat. Dann gibt es ein paar Spieler, die jetzt nicht die Euroleague gewonnen haben, aber im Final Four waren. Und dann gibt es Spieler, die nicht im Final Four waren, aber unglaublich individuelle Qualität besitzen. Ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung über Mailand. Aber auch die müssen uns erstmal schlagen. Also ich finde, es ist schade, dieses erste Spiel am Dienstag wird unglaublich schwer für uns sein. Aber so wie ich meine Jungs, also oder unsere Jungs sehe, könnte auch Barcelona sein oder es hätte auch Efes sein können oder ZSK. Ich glaube, dass wir dort einen Charakter entwickelt haben, dass wir gucken mal. Wir gucken mal, was passiert. Aber wir müssen erstmal bis dahin kommen. Und das ist das Problem. Da gibt es noch einiges. Das ist ja schon in 10. Was ist denn heute? Heute ist Montag, ne?
Ja.
Heute ist Montag. Das heißt, nächste Woche sind wir ja schon in Mailand. Und dazwischen ist noch ein Spiel morgen in Bonn und dann das Pokalwochenende. Und das ist eigentlich Wahnsinn.
Er könnte auch sagen, es ist Win-Win. Entweder ihr gewinnt einen Titel und fahrt nach Mailand oder ihr habt ein bisschen mehr Zeit.
Schauen wir mal, richtig.
Aber ich dich kenne, nimmst du eher den Titel. Kommen wir zum Abschluss noch zur Baywa-Schnellfragerunde, denn die reichen ja immer Fragen rein hier zum Schluss. Und zwar die Baywa steht dafür Verbundenheit. Und deswegen die erste Frage. Uli Hoeneß bezeichnete dich bei Magenta Sport letztens als Herzstück. Da hast du ja vorhin auch drauf abgehoben, dieses Projekt, also FC Bayern. Was verbindest du denn mit FC Bayern Basketball? Was ist das Erste, was dir so in den Sinn kommt, wenn du daran denkst?
Herzlichkeit. Kann man also sagen? Herzlichkeit?
Ja, klar.
Also
ja.
Dieses... Die Fähigkeit, Leute aufzunehmen und denen eine Heimat zu bieten. Ich glaube, da ist der FC Bayern sehr gut.
Du und Andrea Trinkiere sind ja schon so emotionale Typen, würde ich sagen. was verbindet euch noch außerhalb dieser Emotionalität?
Die Liebe zum Basketball.
Wie äußert die sich bei Andrea Trinkiere? Ist das auch so ein Typ, der einfach 24/7 nur daran denkt, wie er seinen Job macht?
Also er denkt ständig über Basketball, wir unterhalten uns ständig über Basketball, mittlerweile unterhalten wir uns auch ein bisschen über das Essen. Aber er ist, mit dem kannst du dich immer über Basketball unterhalten. Und zwar nicht nur über die Systeme, sondern wen würdest du über eine Frage an dich. Du hast Dražen Petrović und du hast Arvydas Sabonis.
Ah, okay.
Okay. Und der eine ist Pick Nummer 1 im Draft, der andere ist 2 und du musst eine Mannschaft um die bauen. Wen pickst du?
Boah, das ist natürlich eine harte Frage.
So, und solche Diskussionen führen wir mit Baezi oder du hast Bogdan Bogdanović und Predrag Danilović. Wen draftest du früher?
Oh, ja, das ist auch schwer. Ja.
So, und damit, so, wenn wir nicht über unseren Verein sprechen und das, was wir eigentlich machen wollen und die Probleme, die wir haben und wie wir die lösen, dann gibt es diese Spielchen. Ne? Wir stellen uns vor, wie würdest du das mit dem Spieler machen? Oder ist Bogdan Bogdanović der bessere Spieler als Sascha Danilović? Oder ist Carlton Myers tatsächlich der beste italienische Spieler? Oder ist es Gregor Fučka und so weiter? Und so entwickeln sich verschiedene Diskussionen. Ist Navarro wichtiger für den spanischen Basketball als Pau Gasol? Und so weiter. Und das sind so Sachen, die...
Nee, da hast du gerade die Idee für einen eigenen Podcast gehabt. Da kann direkt der Andreas Burkhardt direkt rangehen und das direkt konzipieren. Du besorgst Sponsoren, dann machen wir das demnächst
auch. Ich glaube, da brauchst du 6-7 Stunden pro Episode.
Ja, ist so okay, ist so vollkommen okay. Ja. Dann die letzte Frage. Verbundenheit schafft Erfolg. Für den FC Bayern stehen mit dem Top 4 im Audiodom und den Euroleague Playoffs die wichtigste Wochen der Vereinshistorie an. Was ist für diese eingeschworene Truppe in den nächsten Wochen noch möglich?
Alles ist möglich. Also ich kann nichts ausschließen mit dieser Mannschaft. Ja. Alles ist möglich, wenn wir gesund bleiben und unsere Kräfte richtig, wie soll ich sagen, einsetzen, unsere Energie richtig managen können, finde ich, ist für diese Jungs ist in dieser Phase der Saison, genau zu diesem Zeitpunkt, sky's the limit.
Das ist ein schönes Schlusswort. Und die Hörer werden es gemerkt haben, wir haben weder über die Nationalmannschaft gesprochen, noch über viele andere Sachen.
Pass auf, ich muss dir eine Sache sagen. Ich habe dich, immer wenn ich über die Nationalmannschaft denke, ne?
Ja.
Ich erwähne jetzt nicht in Indianapolis 2002.
Okay.
Das erwähne ich nicht. Aber ich habe dich und Sven Simon in mein Gehirn eintätowiert.
Und wegen der Wette damals?
Nein.
Nein?
Ich muss mir gleich sagen, um welche Wette es geht, aber... Ja. Ich habe es vergessen wahrscheinlich, aber als Dirk diesen Schuss genommen hat gegen Garbajosa, stand ich circa Höhe Dreierlinie und ihr wart hinter dem Korb, weil die Pressetribüne hinter dem Korb auf Dirk geschossen hat. Und ich habe den Ball verfolgt, wie er fliegt. Ich war auf der Dreierlinie circa. Und dann habe ich gesehen, wie ihr beide hochgeht, aufgestanden seid. Das heißt, ich habe den Ball gesehen, wie er durch den Ring geht und ich habe euch zwei peripher gesehen.
Oh Mann, das tut mir leid.
Pass auf, das ist ein Branding in meinem Gehirn. Immer wenn ich an das Spiel denke, wo wir ins Finale eingezogen sind, habe ich dich und Sven Simon, ihr saßt zusammen. Und Andreas Burkhardt war für die Süddeutsche Zeitung
dein Kollege. Genau. Ja.
Aber euch beide sehe ich, wie er gerade aufsteht und als der Ball reingeht, dann jubelt. Und das, aber von welcher Wette sprichst du?
Ja, genau, das war direkt im Anschluss. Und zwar, wenn ich erinnere, damals gab es auf der Pressbühne lang überall, wahrscheinlich weiß ich das gar nicht, lang über so, damals, wo ich Sponsor waren, Bet and Win, so Gutscheine. Immer so 10 Euro rechts und links. Und dann, wir haben uns mal die Dinger genommen und von den Spielen immer so Fake-Accounts und immer 10 Euro hier und da.
Also, Race von 2005, oder was?
Ja, 2005, genau.
Okay.
So, und dann, war das Spiel, gegen Spanien, genau. Und irgendwie haben wir dich vorher, ich weiß nicht, Mixon irgendwie gesehen und ich glaube, du hast gefragt, was meint er? Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, ich glaube, das war es jetzt. Ich meine, gegen Slowenien war schon super, da ich mir gerechnet, aber jetzt ne, den Zehner, den setzen wir auf Spanien halt. Ne? Und du so, nee, dann machen wir auch eine Wette hier. Und ich weiß gar nicht, wie viel Geld es halt ging. Waren es 1.000? Wie hast du mal die Währung in Serbien?
Dinar.
1.000 Dinar. Ja, okay, 1.000 Dinar. Und dann nach dem Spiel Mixzone, wir stehen da, du, alle kommen rein, alle am Feiern und du guckst uns bei und sagst, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld? Ich will mein Geld, ich will mein Geld haben. Und dann,
das stimmt, ich erinnere
und dann mich. Weiß ich noch, dass ich dann meinte, ja, ey, komm, wir müssen es auch nicht hier, die nah, das können wir überweisen. Was? Und dann hat Sven irgendwie, glaube ich, ja, diese, ich weiß nicht, ob es 1.000 oder 5.000 war, abgehoben und wollte es dir geben. Und du so, nee, das war ein Witz, komm. Und dann hatten wir 5.000 Dinar irgendwie und wussten nicht, wie wir die in Belgrad noch
auf den Kopf hauen sollen. Weißt du, in dem Zusammenhang gibt es noch eine Geschichte. Und zwar sind wir so ein bisschen eingetrudelt da nach dem Spiel. Es war ein spätes Spiel, glaube ich, 9 Uhr. Und dann war Mixzone und so weiter. Und ich komme in die Umkleidekabine und der Dirk war noch hinter mir. Und der Maras, der Robert Maras, hat dann, der auch hier bei Bayern gespielt hat.
Ja, klar. Ja.
Und Tussli auch übrigens. Hat diesen Gatorade einmal voll gehabt. Weißt du, diesen Gatorade einmal. Ja, ja. Und hat sich hinter der Tür versteckt und wollte halt, wenn der Dirk reinkommt, wollte er das
über den Kopf
übergießen. Und in dem Moment geht die Tür auf und da kommt der deutsche Botschafter rein.
Nein. Story kenne ich noch gar nicht.
Kommt der deutsche Botschafter rein. Mit irgendwelchen Sicherheitsleuten. Der war das. Der ist ja groß. Über die Tür, der hat den ganzen Eimer auf den Typen ausgelegt. Und der Dirk kam dann hinterher und sagt, wissen die, was ist hier los? Und der Botschafter war klitschnass.
Ja, die Story kannte ich echt noch nicht. Stark. Ja, aber wie gesagt, liebe Zuhörer, auf jeden Fall müssen wir Marco nochmal hierher bringen und dann reden wir mal über all diese Geschichten, die wir jetzt erzählen können, aber früher nicht erzählen durften. Ja, Marco, genau. Mensch, danke für deine Zeit.
Danke dir, André. Alles Gute, bleib gesund, ciao.
Das war sie, die 11. Folge von Open Court, powered by Byver. Demnächst wahrscheinlich nur noch der zweitbeste Podcast des FC Bayern Basketball. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music. Empfehlt den Podcast weiter und schickt uns gerne eure Anregungen oder Wünsche an opencourt@fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.